Ja, auch von mir ein herzliches guten Morgen heute. Es ist schön, wieder bei euch hier in Lauenburg zu sein. Ich komme immer wieder gerne hierher. Es kommt nicht darauf an, ob hier 100 oder 10 sitzen. Wichtig ist, dass unser Jesus bei uns ist und der Heilige Geist Freiheit hat, in unserer Mitte zu wirken. Für unsere Gäste, sie kennen mich nicht. Mein Name ist Rolf Wiesenhütter. Ich bin der Pastor der Arche in Lübeck. Und ich soll ganz herzliche Grüße ausrichten aus der Gemeinde und natürlich auch wieder von meiner Frau. Ich bitte um Nachsicht, dass ich auch heute wieder den Stuhl benutzen muss. Ich habe nach wie vor ziemliche Probleme mit dem linken Bein. Und kann deshalb im Moment immer noch nicht wieder so lange stehen. Ja, wir haben eben einen Film gesehen. Es war die Tochter von Johannes Gerloff. Nah genug dran, ja, geht alles. Und Johannes Gerloff ist ja der Leiter der Internationalen Christlichen Botschaft in Jerusalem, wer ihn nicht kennt. Und es war nur ein kleiner Spot von dem, was wir hören. Wir haben ja regelmäßige Veranstaltungen, auch Gebietsveranstaltungen für Israel. Wir sind auch aktiv bei der Rückführung der Juden ins Heimatland, wie das in der Endzeit vorgesehen ist. Und es plagt uns ein bisschen das schlechte Gewissen. Wir haben im letzten Jahr 60.000 Juden nach Hause gebracht und jetzt sitzen die mitten im Krieg. Und wer weiß, wer das von denen nicht überlebt. Wie soll man das machen? Es sind schlimme Zeiten, nicht nur in Israel, wir wisst es. Ein Durcheinander, viele Menschen haben keine Antworten, die wissen nicht, was vor sich geht. Aber glaubt ihr, dass Gott zu dem schweigt? Er tut es nicht. Und Herr Jesus, heute Morgen möchte ich dir danken, dass wir diesen Gottesdienst hier wieder haben dürfen, dass wir Freiheit haben, dass wir uns hier miteinander versammeln dürfen, dass wir dich gemeinsam anbeten dürfen, dass wir miteinander singen dürfen, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Wir wissen nicht, wie lange uns das noch vergönnt ist. Wir wissen, was in diesen Zeiten passiert, was los ist, welche Stimmen sich melden. Und viele, die draußen sind und Jesus nicht kennen, haben Fragen, sind verzweifelt, wissen nicht, was sie tun sollen, suchen Antworten. Aber wir finden die Antworten in deinem Wort und auch heute Morgen wollen wir dir dieses Wort anbefehlen, dass du durch deinen Heiligen Geist uns nicht nur zu unseren Ohren, sondern auch zu unseren Herzen wirkst. Dass wir hören und verstehen, was du uns sagen möchtest in diesen Tagen. Amen. Amen. Ich habe das Predigtthema überschrieben, Prophetie über Israel in der Endzeit. Und jedes Mal, wenn es in oder um Israel einen Konflikt gibt, sehen viele darin ein Zeichen der schnell näher rückenden Endzeit. Das Problem daran ist, dass viele Christen irgendwann einmal von den Konflikten in Israel ermüden und dann nicht mehr die wahren und prophetisch signifikanten Geschehnisse erkennen. Ein Konflikt in Israel ist nicht automatisch ein Zeichen der Endzeit. Wenn auch immer Israel als Nation existierte, waren Konflikte in Israel die Realität. Ob nun die Ägypter, die Amalekiter, die Midianiten, die Moabiten, die Ammoniten, die Amoriten, die Philister, die Assyrer, die Babylonier, die Perser oder Römer, die Nation Israel wurde stets verfolgt. Warum? Der Bibel zufolge liegt das an dem besonderen Plan Gottes für das Volk Israel, und Satan kämpft gegen diesen Plan an. Satanisch beeinflusster Hass gegen Israel und ganz besonders gegen den Gott Israels ist der Grund dafür, dass die Nachbarn Israels jederzeit danach trachten, Israel zu zerstören. Ob Sanherib, der König von Assyrien, oder Haman, der persische Offizier, ob es Hitler war, der Führer in Deutschland zu Nazi-Zeiten, ob es der Ahmadinejad, ehemaliger Präsident von Iran, oder jetzt wie die Hamas-Versuche, Israel komplett zu zerstören. sie werden stets scheitern. Die Verfolger Israels kommen und gehen, aber die Verfolgung wird bis zum zweiten Kommen Christus bleiben. Daraus ergibt sich, dass anfängliche Konflikte in Israel kein zuverlässiger Indikator für den baldigen Beginn der Endzeit sind. Die Bibel sagt allerdings, dass es schreckliche Konflikte in Israel während der Endzeit geben wird, und deshalb ist die Zeit der Tribulation oder Bedrängnis bekannt, eine Zeit der Angst für Jakob, wie es in Jeremia 30, Vers 7 heißt. Hier ist, was die Bibel über Israel in der Endzeit sagt. Sie sagt, es wird eine Massenrückkehr von Juden im Land Israel geben. Wir lesen das im 5. Buch Mose im Kapitel 30 oder im Jesaja im Kapitel 43 oder auch im Hesekiel im Kapitel 34. Der Antichrist wird einen 7-jährigen Bund des Friedens mit Israel schließen, heißt es in Jesaja 28, Vers 18 und auch in Daniel 9, Kapitel 9, Vers 27. Der Tempel in Jerusalem wird wieder aufgebaut, so lesen wir es auch in Daniel Kapitel 9 oder in Matthäus 24 und auch in Thessalonicher 2 und in der Offenbarung. Und wir wissen, dass die Vorbereitungen für diesen Bau schon stattgefunden haben. Ich habe Touristen, die in Israel waren, getroffen, die sich die Teile, die zum Bau für den dritten Tempel gedacht sind, bereits fertig sind. Es wird wie ein Fertigbau zusammengesetzt und die Ingenieure waren auch schon auf dem Berg und haben das Feld ausgemessen, wo er hinkommt. Und das kann ganz schnell gehen. Es ist im Gange. Der Antichrist wird den Bund mit Israel brechen und Israel wird weltweit verfolgt werden, sagt uns Daniel 9, auch Sacharja 11. Wisst ihr, was das Ergebnis all dieser Prophetien sein wird? Was wird es wohl sein? Wird Israel vernichtet? Wird es ausgelöscht? Israel wird endlich Jesus als seinen Messias erkennen, heißt es in Sacharja 12. Israel wird erneuert und wiederhergestellt und es wird wieder zusammengeführt. Wir können uns das nicht vorstellen, wenn wir uns heute das Volk Israel angucken, dann ist es ein total verweltliches Land im Moment. Und wie soll das geschehen? Aber wenn Gott sagt, es wird passieren, dann passiert es auch. Man wird in Israel am Ende der Zeit den Messias erkennen und Israel wird erneuert und wiederhergestellt und zusammengeführt. Also ganz so schnell wird das noch nicht mit der Entrückung oder der Wiederkunft Jesu, denn es müssen einige Prophetien sich noch erfüllen, obwohl sich schon viele erfüllt haben, aber darüber müsste man heute lange reden. Es gibt heute wohl den grausamsten Krieg Israels, den die Welt gesehen hat. Wir haben ein bisschen etwas davon gehört, nur 3 Minuten, und es kann einem wirklich übel werden, wenn man darüber nachdenkt. Israel wird verfolgt, es ist von Feinden umgeben, wenn man sich die Landkarte anguckt, rundherum, alles voll, nur überall Moslems, Islam. Einige haben sich Israel angenähert, aber wir wissen ja vom Iran, der immer wieder Theater macht und immer wieder neu das Feuer entfacht. Und angesichts dessen, dass dieser plötzliche Überfall vor 14 Tagen in Israel geschehen ist, haben sich auch einige Länder von der Annäherung wieder zurückgezogen. Israel wird verfolgt. Er ist von Feinden umgeben, von Syrien, vom Libanon, vom Jordanien, von Saudi-Arabien, vom Iran, Hamas, islamischer Dschihad, Hisbollah und so weiter, wir wissen das alles. Aber dieser Hass und diese Verfolgung von Israel ist nur ein kleiner Teil von dem, was in den Endzeiten passieren wird. Ich möchte uns lesen aus Matthäus 24, die Verse 15 bis 21. Und da heißt es, wenn ihr nun sehen werdet, die Gräuel der Verwüstung, davon gesagt ist durch den Propheten Daniel, dass er steht an der heiligen Stätte, wer das liest, der merke auf. Alsdann fliehe auf die Berge, wer im jüdischen Lande ist, und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hernieder, etwas aus seinem Haus zu holen, und wer auf dem Felde ist, kehre nicht um, seine Kleider zu holen. Weh aber den Schwangeren und Säuglingen dieser Zeit. Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Denn es wird alsdann eine große Trübsal sein, wie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bisher und wie auch nicht werden wird. Die neueste Runde der Verfolgung begann 1948, als der Staat Israel neu gegründet wurde. Viele Bibelgelehrte glauben, dass der Sechstagekrieg zwischen Arabern und Israelis 1967 der Anfang vom Ende war. Könnte das sein, was in Israel heute stattfindet, dass es auf die Endzeit hindeutet? Ich sage ja. Jesus sagt es so in Matthäus 24, 4-6. Seht zu, dass euch niemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschrecket nicht, denn es muss geschehen, aber das ist noch nicht das Ende. Schauen wir uns an, was in der Welt geschieht. Wenn wir nach Davos blicken, zum Weltwirtschaftsforum, mit dem Vorsitzenden Klaus Schwab, der gerade 85 Jahre alt geworden ist und dem man aufgefordert hat, er soll mal über einen Nachfolger nachdenken, hat daraufhin zur Antwort gegeben, ich werde dieses Forum noch 100 Jahre leiten, denn ich bin unsterblich, weil ich größer bin als Jesus. Das habe ich in einem Film. Das ist nicht irgendwo eine Verschwörungstheorie, sondern ein Originalfilm, wo er das ausgesprochen hat. Das muss man sich mal vorstellen, was in der heutigen Zeit passiert. Schauen wir uns die alttestamentliche Prophetie über Israel und die Endzeit an. Und das gerade gehört. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Und unsere ganzen Regierungsspitzen in der Regierung sind alle Mitglieder, die haben sich da ausbilden lassen durch dieses Young Global Seminar. Und genau nach dem, was sie dort gelernt haben, sehen wir heute, wie es in unserer Politik zugeht. Wir lesen in Amos 9, in Kapitel 9, die Verse 14 und 15, und da heißt es, denn ich will das Gefängnis meines Volkes Israel wenden, dass sie sollen die Wüstenstädte bauen und bewohnen, Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, Gärten machen und Früchte daraus essen. Denn ich will sie in ihr Land pflanzen, dass sie nicht mehr aus ihrem Land ausgerottet werden, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ein Koran und hat ihn vielleicht auch mal gelesen. Es gibt tatsächlich im Koran eine Bibelstelle, in der es heißt, dass das Land Israel gehört. Habt ihr das gewusst? Ich habe jetzt nicht die Stelle im Kopf, aber ich kann sie ruckzuck zu Hause raussuchen. Es ist unfassbar, was passiert. Und die ganze Welt drängt immer darauf. Und Israel hat gesagt, Land für Frieden, Land für Frieden. Es ist immer kleiner geworden, aber der Frieden hat nicht aufgehört. In Sacharja 14, Vers 1 bis 21 heißt es, siehe, es kommt dem Herrn die Zeit, dass man deinen Raub austeilen wird in dir. Denn ich werde alle Heiden wieder Jerusalem sammeln zum Streit. Und die Stadt wird gewonnen, die Häuser geplündert und die Weiber geschändet werden und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden. Und das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Aber der Herr wird ausziehen und streiten wieder diese Heiden, gleich wie er zu streiten pflegt, zur Zeit des Streitens. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der von Jerusalem liegt, gern morgen, und der Ölberg wird sich mitten in zwei spalten, vom Aufgang bis zum Niedergang, sehr weit voneinander, dass sich eine Hälfte des Berges gegen Mitternacht und die andere gegen Mittag gehen wird. Und ihr werdet fliehen in solchen Tal zwischen meinen Bergen, denn das Tal zwischen den Bergen wird nahe heranreichen an Azel und werdet fliehen, wie ihr vor Zeiten flohet vor dem Erdbeben zur Zeit Usias des Königs Judas. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Zu der Zeit wird kein Licht sein, sondern Kälte und Frost. Und wird ein Tag sein, der dem Herrn bekannt ist, weder Tag noch Nacht, und um den Abend wird es Licht sein. Zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die Hälfte zum Meer gegen Morgen und die andere Hälfte zum Meer gegen Abend, und es wird während des Sommers und des Winters sein. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr nur einer sein und sein Name nur einer. Und man wird gehen im ganzen Land umher, auf einem Gefilde von Geba nach Rimmon zu gegen Mittag von Jerusalem. Und sie wird erhaben sein und wird bleiben an ihrem Ort vom Tor Benjamin bis an den Ort des ersten Tores, bis an das Ecktor und vom Turm Hanael bis an das Königskelter. Hören wir auch noch, was in Joel 4, Vers 1 bis 21 geschrieben steht. Und da heißt es, denn siehe, in den Tagen und zur selben Zeit werde ich das Gefängnis Judas und Jerusalems wenden. Dann will ich alle Heiden zusammenbringen und will sie in das Tal Josaphat hinabführen und will mit ihnen daselbst rechten, wegen meines Volks und meines Erbteils Israel, weil es unter den Heiden zerstreut und sich mein Land geteilt und das Los um mein Volk geworfen haben, und haben die Knaben um Speise gegeben und die Mägdlein um Wein verkauft und vertrunken. Und ihr von Tyrus und Sidon und alle Kreise der Philister, was habt ihr mit mir zu tun? Wollt ihr mir trotzen? Wohlan, trotzet ihr mir, so will ich's euch eilen und bald wieder vergelten auf euren Kopf. Die ihr mein Silber und Gold auf meine schönen Kleinode genommen und in eure Tempel gebracht habt, dazu auch die Kinder Juda und die Kinder Jerusalem verkauft habt den Griechen, auf dass ihr da seid fern von ihren Grenzen, rechtet. Siehe, ich will sie erschrecken aus dem Ort, dahin ihr sie verkauft habt, und will's euch vergelten auf eurem Kopf. Und will eure Söhne und Töchter wiederum verkaufen durch die Kinder Juda, die sollen denen in Reich Arabien, einem Volk in fernen Landen, verkaufen, denn der Herr hat's geredet. Rufet dies aus unter den Heiden, heiligt einen Streit, erwecket die Starken, lasset herzukommen und hinaufziehen alle Kriegsleute. Macht aus euren Pflugscharen Schwerter und aus euren Sicheln Spieße, der Schwache spreche, ich bin stark. Wir dürfen eins nicht vergessen. Es kann in Israel nur das passieren, was Gott zulässt. Er hat es nicht angeordnet, aber er lässt es zu. Und das hat auch was mit Gericht zu tun über dem Volk Israel. Denn das Volk Israel ist weitestgehend verweltlicht. Und wir sehen auch, dass auch in Israel zum Beispiel die Christopher Street Days laufen. Und mein Freund Horst Krüger, der oft in Israel war, hat mir erzählt, in Tel Aviv gibt es die größte Dichte an Prostituierten weltweit. Und Gott lässt Dinge zu. Aber er lässt nicht zu, dass sein Volk ausgerottet. Wer am Ende den Sieg davonträgt, das können wir in der Offenbarung sehr deutlich nachlesen. Ich möchte endlich auch noch den Vers aus Hesekiel 36, Vers 24 nennen. Denn da steht es, denn ich will euch aus den Heiden holen und euch aus allen Landen versammeln und wieder in euer Land führen. Das ist, was momentan passiert. Es gibt einige Einrichtungen, nicht nur eben EZA Deutschland und eben EZA International, mit denen wir auch zusammenarbeiten, sondern etliche andere. Und aus allen Enden der Erde kommen Juden nach Hause. Es wird vielleicht in diesen Tagen unterbrochen, weil man kann ja kaum da reinfliegen. Ich frage mich immer, wie die Politiker da reinkommen. Ja. Was sagt denn das Neue Testament dazu? Lesen wir im Römerbrief in Kapitel 11, den Vers 1, so sage ich nun, Hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei fremd. Denn ich bin auch ein Israeliter von dem Samen Abrahams aus dem Geschlecht Benjamin. Unter den Christen wird ja oft von der Endzeit gesprochen. Manchmal ist es nicht so genau klar, was damit gemeint ist. Die Bibel drückt das Ende der Zeiten an vielen Stellen aus. Sie sagt in Hesekiel 38 am Ende der Jahre, in Hosea 3, Vers 4 am Ende der Tage, in Joel 4, Vers 1 in jenen Tagen und zu jener Zeit, in Matthäus 24, Vers 3 in der Vollendung des Zeitalters, im 2. Timotheus 3, Vers 1 in den letzten Tagen und in Johannes 2, Vers 18 die letzte Stunde. So, wie sollen wir das einordnen? Festgehalten werden muss, dass all diese Ausdrücke nicht dem Weltuntergang meinen, sondern gemeint ist die Zeit, wenn der Erlöser kommt, der Messias, um zu herrschen. Es gibt zwei Erscheinungen Christi. Das erste Mal kam er als Leidender, siehe Jesaja 53. Das zweite Mal wird er als Herrscher kommen. Und die Endzeit orientiert sich stark am Schicksal des Volkes Gottes, des jüdischen Volkes. So heißt es ja im Wort, achtet auf die Zeit. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Wir sollen es nicht wissen, wir können es nicht ausrechnen. Einige haben versucht, es auszurechnen. Sie haben nie zu einem vernünftigen Ergebnis gefunden und wir können es auch heute nicht ausrichten, weil Gott gesagt hat, Jesus gesagt hat, das weiß nicht mal ich, das weiß alleine mein Vater. Aber er sagt, seid bereit. Seid bereit, der Bräutigam kommt. Beim ersten Mal wurde Jesus von den Juden als Messias abgelehnt. Er wurde für sie zu einem Stein des Anstoßes. Und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israel. Heißt es in Jesaja 8, Vers 14. Und diese Ablehnung hatte Folgen. Im Jahr 70 nach Christus gab es eine große nationale Katastrophe für das jüdische Volk. Als Jerusalem, der Tempel und der jüdische Staat von den Römern vernichtet wurde. Vorhergesagt wurde dies im dritten Buch Mose, wo es heißt im 26. Kapitel, und ich werde eure Städte zu Trümmerstädte, zu Trümmerstädte machen und eure Heiligtümer öde machen und ich werde euren wohlgefälligen Geruch nicht riechen. Diese Vorhersage hat sich buchstäblich erfüllt. Im jüdischen Krieg 70 nach Christus sowie in einem Zweiten Krieg im Jahre 135 nach Christus haben die Römer über 1000 Städte und Dörfer der Juden vernichtet. Und das Volk existiert immer noch. Auch im Dritten Reich hat man es nicht auslöschen können. Die Juden wurden durch alle Himmelsrichtungen zerstört, wie es Gott in seinem dritten Buch Mose im Kapitel 26 vorhergesagt hat. Euch aber werde ich unter die Nation zerstreuen und ich werde das Schwert hinter euch herziehen. Euer Land wird eine Öde und eure Städte werden eine Trümmerstätte sein. Dieses 26. Kapitel des dritten Buch Mose darf in Israel in den Synagogen nur mit gedämpfter Stimme vorgelesen werden, weil sich alle darin enthaltenen Vorhersagen wortwörtlich erfüllt haben. Ab dem Jahr 70 wurden die Juden tatsächlich in einem Jahrhundert dauernden Prozess in alle 5 Kontinente der Erde zerstreut. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde, lesen wir im 5. Buch Mose, Kapitel 28. Auch dieses Kapitel aus dem 5. Buch Mose darf in Israel nur mit gedämpfter Stimme vorgetragen werden. Es hat sich alles Wort für Wort erfüllt. Zwischen dem ersten Kommen Christi und seinem zweiten gibt es nun eine Zeitspanne von nunmehr 2000 Jahren. Alle Nichtjuden dürfen sich darüber freuen, denn diese Zwischenzeit ist die große Chance für die nichtjüdischen Völker, für die Nation. Auch diese Chance hat Gott bereits im Alten Testament angekündigt, als er sagte in Jesaja 49, du sollst nicht nur die 12 Stämme Israels wieder zu deinem Volk vereinigen und die Überlebenden zurückbringen. Dafür allein habe ich dich nicht in meinen Dienst genommen, es wäre zu wenig. Nein, ich habe dich zum Licht für alle Völker gemacht, damit du der ganzen Welt Rettung bringst, die von mir kommt. Und so gehören wir dazu. Wir lassen uns hoffentlich nicht in diesen Krieg reinziehen. Auch wenn da komische Worte kommen. Das Buch Jesaja wurde im 8. Jahrhundert vor Jesus, vor Christus geschrieben. Es ist erstaunlich, wie exakt Gott in seinem Wort die Weltgeschichte vorhersagt. Es hat sich alles Wort für Wort erfüllt und alles, was noch in der Zukunft liegt, wird sich auch Wort für Wort erfüllen. Die Spanne von 2000 Jahren zwischen dem ersten und zweiten Kommen des Herrn haben bisher viele Millionen Menschen aus den Nationen zu ihrer Errettung genutzt. So groß ist die Gnade Gottes. Er hat für alle Menschen die Gelegenheit geschaffen, zu ihm umzukehren. Aber diese Spanne wird einmal vorbei sein. In Hosea 3 erleben wir etwas Erstaunliches. Im 4. Vers lesen wir, denn die Söhne Israel bleiben viele Tage ohne König und ohne Oberste, ohne Schlachtopfer und ohne Gedenkstein. Hier wird also erneut die Zeit der Zerstreuung skizziert. Auch das Buch Hosea stammt aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. 800 Jahre vor der Zerstreuung hat Gott diese in seinem Wort exakt vorhergesagt. Und dann, nur ein Vers später, lesen wir von einem großen Wunder, das Gott damals schon ankündigte. Es heißt nämlich dann im 5. Vers in Hosea 3, danach werden die Söhne Israels umkehren und den Herrn ihren Gott aufsuchen und David ihren König. Und sie werden sich bebend zum Herrn wenden und zu seiner Güte am Ende der Tage. Also wir können zuversichtlich sein. Gott hat sein Wort nicht verworfen, wie es im Antisemitismus heißt. Ich habe ja das in meinem Buch geschrieben, als Augustinus irrte, wie es zur Enterbungslehre kam und damit auch zur Geburtsstunde des Antisemitismus. Nach rabbinischer Auffassung ist hier mit David der Messias gemeint, was auch durch den Ausdruck am Ende der Tage bekräftigt wird. Das ist also die große Wende. Die Endzeit ist nicht die Zeit des Weltunterganges, sondern die Zeit der Rückkehr des jüdischen Volkes aus der weltweiten Zerstreuung in das Land seiner Väter. Und in dieser Zeit leben wir. Nach vielen Tagen sollst du aufgeboten werden. Am Ende der Jahre sollst du in ein Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt ist, das aus vielen Völkern gesammelt ist auf die Berge Israels, die für lange Zeit zur Trümmerstätte geworden waren. Das ist eine Prophetie, die noch in der Zukunft liegt. Aber auch das wird geschehen. Die Rückkehr der Juden kennzeichnet das Ende der Endzeit. Wir leben tatsächlich in den letzten Stunden der Weltzeit. Und wir sind unmittelbar daran beteiligt, durch unsere Israel-Gebete hier in der Arche und durch aktive Hilfe, durch eben EZ Deutschland und international, denen wir verbunden sind. Wir werden immer wieder mal von Geschwistern gefragt, was habt ihr denn eigentlich mit Israel zu tun? Wir sind doch keine Juden. Immer wieder wird mir diese Frage gestellt. Und ich antworte, wir tun das, weil wir uns dem Wort Gottes verpflichtet fühlen. Oha, da muss vielleicht der eine oder andere erstmal schlucken. Wir tun das, weil wir dem Wort Gottes uns verpflichtet fühlen. Denn nur noch wenige Atemzüge und Jesus Christus wird in Herrlichkeit wiederkehren. Doch was wird zuvor noch geschehen? In jener Zeit, sagt der Herr, werde ich das Schicksal Judas und Jerusalems wieder zum Guten wenden. Dann führe ich alle Völker in das Tal, das man Josaphat nennt. Dort gehe ich mit ihnen ins Gericht für das, was sie Israel angetan haben, dem Volk, das zu mir gehört. Sie haben die Israeliten in fremde Länder verschleppt und mein Land unter sich aufgeteilt, in Joel 4, Vers 1 und 2. Wir schauen heute auf Israel und das Grauen steigt in uns auf, wenn wir von den Gräueltaten der Hamas hören. Josaphat bedeutet, der Herr richtet, auf Deutsch. Und Joel berichtet, wer in diesem Krieg gerichtet wird. Wir sollten in diesen Tagen ganz genau auf Israel schauen. Die Rückkehr des Volkes in das angestammte Land ist längst im Gang. Am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel gegründet. Das ist nun 75 Jahre her. Seither sind Millionen Juden aus allen Erdteilen nach Israel zurückgekehrt. Heute haben sie fast 9 Millionen Einwohner. Und inzwischen gibt es 300 messianische Gemeinden. Und einige, ihr, die bei uns wart, als der Pastor Jahaf aus Tiberias bei uns war in der Arche, er hat die größte messianische Gemeinde mit 400 Gliedern, mit einem Kindergarten und einer eigenen Schule. Und die messianischen Juden sind die, die den Messias erkannt und angenommen haben. 300 Gemeinden in einem Land, das ein bisschen größer ist wie Schleswig-Holstein. Das möchte ich mal bei uns erleben. Es sind viele kleine Gemeinden natürlich. Aber es passiert. Immer mehr Juden erkennen den Messias. Und zwei, wie heißen sie jetzt wieder? Nicht Imame, sondern Rabbiner. Zwei Rabbiner haben in der Zeitschrift Idea Artikel veröffentlicht, unabhängig voneinander aus Israel, und haben erklärt, dass Jesus bald wiederkommt. Da frage ich mich, woher wissen die das? Die müssen ja das Neue Testament gelesen haben, sonst könnten sie das ja nicht wissen. Aber das ist doch erstaunlich. Und mein Freund Horst Krüger hat mir gesagt, er ist in Hamburg mit einem Rabbiner befreundet und er nimmt mit ihm das Abendmahl. Man darf es aber nicht laut sagen, wer das ist. Dass der keine Probleme kriegt. Sie erkennen den Messias so nach und nach. Wir sehen, wie sich diese Prophetie so langsam erfüllt. Gott wird sein Volk wieder sammeln und sie werden ihn erkennen. Diese Rückkehr nach Israel ist im Gange. Was noch fehlt, ist das Versammeln der Nationen vor Israel. Und genau hier sollten wir sehr genau hinschauen. Es gibt Ausleger, die dieses auch symbolisch verstehen. Es könnte auch die UNO gemeint sein, als Vertretung aller Länder. Wir wissen es im Moment noch nicht genau, denn diese Ereignisse liegen noch in der Zukunft. Wir sollten aber damit rechnen, dass wir wirklich in den letzten Augenblicken der Geschichte leben. Ist ja komisch, dass die jungen Leute, die gerade demonstrieren, sich letzte Generation nennen. Wie sind die denn auf die Idee eigentlich gekommen? Das begreife ich überhaupt nicht, wie die auf die Idee gekommen sind. Das sind linke Gruppierungen, die auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Das ist ja unfassbar. Jesus kann morgen bereits kommen. Machen wir uns also jeden Tag gefasst auf das, auf das Kommen Jesu. Es gibt viele weitere Zeichen für die Endzeit, die in der Bibel beschrieben werden. Erdbeben, Epidemien, steigende Lieblosigkeit, Irrlehrer und vieles mehr. Aber der beste Indikator ist Gottes Volk selbst. Lasst uns die Juden in unsere Gebete einschließen. Lasst uns für Frieden in Jerusalem beten. Wünscht Jerusalem Frieden. Alle, die dich lieben, sollen hier glücklich sein, heißt es im Psalm 122, Vers 6. Und wir lesen im Wort Gottes, wer Israel segnet, der ist gesegnet. Amen. Herr Jesus, ich bin mir bewusst, das ist ein heftiges Wort heute Morgen. Aber er spricht in unsere Zeit. Wir sehen das ganz besonders, wenn wir das Buch Daniel lesen, im 9. Kapitel. Es ist aktueller wie die Tageszeitung. Wir wissen, du kommst wieder. Du hast gesagt, achtet auf die Zeit. Und die Dinge erfüllen sich vor unseren Augen. Und eigentlich müssten wir Zeit im Fernsehen buchen und den Leuten Menschen laut zurufen. Macht euch bereit, der Bräutigam kommt. Kehrt um. Wir haben diese Aufgabe, hinzugehen. Missionsbefehl. Jesus sagt, geht hin. Er sagt nicht, setzt euch in eure Gemeinde und wartet, dass welche vom Himmel fallen. Sondern geht hin und sprecht mit denen, die Jesus noch nicht kennen. Das wollen wir tun. Amen. Amen.